So, herzlich willkommen zu einer neuen Folge in meinem Podcast, deinem Podcast für einen Weg in ein beschwerdefreies Leben. Heute habe ich ein ganz besonderes Thema für euch mitgebracht. Ich habe auch einen Interviewpartner neben mir sitzen, nämlich den Herr Schmitz. Herr Schmitz war im März 2020 auf einem Vortrag von mir. Ich habe ja bis vor Corona immer mal wieder Vorträge gegeben und eben auf diesem Vortrag ging es speziell um die Vorfahren, um transgenerative Traumavererbung. Ja, und Herr Schmitz war an diesem Vortrag, war da dabei und wir haben uns im Anschluss noch unterhalten. Er kam auf mich zu und hat mir angeboten, mir eben mal zu erzählen, was so seine Erinnerungen sind, beziehungsweise was er ja auch vorgeburtlich aus der Kriegszeit mitbekommen hat. Herr Schmitz ist 1944 geboren, lebt im Hunsrück, da bin ich heute. Und ja, ich freue mich, dass Herr Schmitz seine Erfahrungen mit uns teilen möchte. Einen Satz noch ganz kurz. Also Herr Schmitz, das ist nicht der richtige Name, aber er wünscht halt, dass er anonym bleibt. Das ist kein Problem, dem kommen wir nach. Also Herr Schmitz, erstmal schön, dass Sie sich bereit erklärt haben, das zu machen. Und möchten Sie vielleicht einfach mal erzählen, also was haben Sie mit transgenerativer Traumavererbung zu tun? Was haben Sie als Kriegskind, 1944 geboren, was haben Sie dann noch, ja gut, selber mitbekommen, eher weniger, aber was hat Sie zu dem Vortrag auch geführt von mir, zu dem Thema? Was haben Sie, ja?
Zuerst die Kreisvolkshochschule Cochem hat das angeboten über die über Sie und das hat mich dermaßen interessiert und da dachte ich, da kannst du sicherlich was dazu beitragen. Mhm. Und so kam es dann auch, wobei ich gemerkt habe, dass die Mitteilnehmer eigentlich sich in diese Dinge gar nicht mehr so reindenken kann, was ja auch verständlich ist. Und ich hoffe, dass ich da einiges dazu beitragen kann, da eine Erklärung oder ein Verständnis.
Sie meinen damit, dass die anderen Zuhörer an dem Abend in Cochem vielleicht ein bisschen zu jung sind auch halt eben diese Zeit auch nicht mehr aktiv mitbekommen haben im Prinzip. So, genau. Ja, Sie haben ja eben schon erzählt, dass Ihr Vater im Krieg gefallen ist. Sollen wir denn mal damit beginnen? Also erzählen Sie mal was darüber. Ja. Was wissen Sie über Ihren Vater? Ihre Eltern haben ja kurz vor Ihrer Geburt oder gerade mal schauen. Ja doch, März, April 1944 haben Sie gesagt, haben die geheiratet. Also was wissen Sie über Ihre Eltern und über Ihren Vater? Wie ging das dann weiter?
Über meinen Vater, der ja ein halbes Jahr vor meiner Geburt leider Gottes gefallen ist, mit 24, er kam aus Zell an der Mosel, und hatte das Handwerk Küfer erlernt.
Küfer, was ist
Küfer.
Das? Küfer.
Weinküfer.
Was machen die?
Weine zurechtmachen, etc. Also alles, was sich um Wein dreht.
Okay, habe ich.
In der Kellerei.
Okay.
So.
Ja?
Ja. Erlernt. Mhm. Und wurde dann zu Beginn des Zweiten Weltkriegs, wie viele junge Menschen, er war Jahrgang 1919, eingezogen. Mhm. Und ja, durch etliche Stationen wurde er dann in der Rheinischen Division. Das waren Soldaten meist aus dem Eifel, Mosel, Hunsrückraum, nach Russland abkommandiert oder in den Russlandkrieg geschickt. Mhm. Und nach vielen Verwundungen und musste er immer wieder nach Russland. Sie merken, dass ich etwas stocke, das berührt mich immer noch sehr stark. Mhm. Und ist dann auch mit den jungen Jahren dort gefallen, etwa 3 Monate nach der Hochzeit.
Das heißt?
Sie haben sich also nach der Hochzeit nicht mehr gesehen. Nach Hörensagen muss das wohl zwischen meiner Mutter und meinem Vater die absolut große Liebe gewesen sein. Mhm. Was ich dann auch im Nachhinein in mir, was Charakter und solche Dinge betrifft, wiedererkennen lässt. Oder
wie meinen Sie das, wenn Sie sagen, es war die große Liebe? Inwieweit erkennen Sie das in Ihrem Charakter? Was meinen Sie?
Meine Frau gegenüber, also für mich ist, steht die Frau im Mittelpunkt.
Okay.
Mhm. Also ich bin, ja, das wird jetzt zu weit führen. Also für mich ist eine Frau einfach die Seele an sich. Also ich habe da ein anderes Denken für. Eine Frau ist für mich kein Gebrauchsgegenstand, wie das dir, sage ich mal ganz krass.
Okay.
Mhm. Nie gewesen und wird es auch nie sein. So. Und ja, und da rührt auch das Ganze her. Ich habe also da sehr viel moralisch auch mitgekriegt. Und da bin ich auch stolz drauf. Mhm. Obwohl ich da mit sehr viel zu kämpfen hatte, als Jugendlicher schon, als Kind, ich im Dorf war ich eine Randfigur, was ich als Kind versucht habe auszugleichen, indem ich mich jedem so mehr oder weniger anbot, guck mal, was ich für ein feiner Kerl bin, so und
genau, weil Sie haben ja dann, das heißt ja auch, Sie haben Ihren leiblichen Vater nie kennengelernt.
Ja.
Und war das der Grund, warum Sie sich da eher als Außenseiter gesehen haben? Oder was hat das für Auswirkungen gehabt, dass Sie Ihren Vater nie selber kennengelernt haben?
Das ist eigentlich Sache meines Stiefvaters.
Okay.
Hätte ich jetzt einen Stiefvater bekommen, der in etwa die Richtung meines Vaters oder meiner Mutter gewesen, in moralischer Hinsicht, dann wäre das sicherlich in meiner Biografie anders ausgefallen, als wie das jetzt ist.
Das heißt, Ihr Vater ist im Krieg gefallen, daraufhin hat Ihre Mutter einen neuen Mann kennengelernt. Was wissen Sie darüber?
Möchte ich nicht sagen kennengelernt, sondern kennenlernen müssen vom Nachbardorf.
Okay.
Aufgrund dessen, der Hauptgrund war wohl, oder der zieht sich wie ein roter Faden durch meine Biografie. Meine Mutter hat nach meiner Geburt, ich war wahrscheinlich noch Säugling, in Gespräch oder Einwurf, meiner Oma gegenüber meinem Opa gehört oder ja, mitgekriegt, dass sie sagte, jetzt müssen wir den Bangert auch noch ernähren.
Oh, okay.
Wobei man sagen musste, hier im Dorf nach dem Krieg, wo die Männer gefallen waren, eigentlich doch relativ arme Verhältnisse waren.
Mhm.
Und mein Opa selbst, körperlich behindert, musste dann die kleine Familie da Ernährung,
ja. Gerade, wir haben ja auch Zuhörer, die nicht aus der Eifel kommen. Bangert, wie würden Sie das übersetzen ins Hochdeutsch?
Bangert ist einer, ja, den man eigentlich nicht will.
So Bastard, hat man früher auch Bastards.
Ja, so
oder wie hießen die? Bastard. Ja, auch die Kinder von anderen Männern wurden doch auch so dann genannt.
Ja, der nicht so unbedingt in den Rahmen passt, wird man da erwartet.
Ja, okay.
Ja.
Das heißt, der Großvater hat dann erstmal die Familie versorgt.
Ja.
Und dann kam
dieser Mensch.
Ja.
Gezwungenermaßen.
Ja.
In mein Leben.
Ja.
Und ich erinnere mich an.
Wie alt waren Sie da? Entschuldigung, wie alt waren Sie dann da? Also Säugling, oder was haben Sie eben gesagt? Säugling?
Drei. Nein, Säugling war ich da nicht mehr.
Kleinkind.
Drei, Kleinkind.
Drei, vier
Jahre.
Ja.
Okay. Der entpuppte sich dann als gewalttätig mir gegenüber. Ich vermute mal, dass er ja auch genau wusste, das Verhältnis zwischen meinem Vater und meiner Mutter. Und dass er da irgendwo Minderwertigkeitskomplexe hatte oder er wusste, dass er nicht angenommen war von seiner Frau. Und die erste mir noch in Erinnerung gebliebene Begegnung war, wie ich den Mann zum ersten Mal sah, kann ich mir heute noch vorstellen. Das ist also, da war kein Funke, da war nichts, da war gar nichts. Das weiß ich noch ganz genau, also obwohl ich dann noch Kleinkind war, aber das ist mir innerlich der haften geblieben, das ist drin. Und dann die eine Aktion, wie er mich zum ersten Mal verprügelte, also was mir haften geblieben ist, dass ich im Flur lag, im Hausgang, hat man früher gesagt. Also hat er mich dermaßen mehr oder weniger verprügelt.
Oh Gott.
Mit Tritten, mit Lederriemen, mit allem. Und dass meine Mutter dermaßen einschreiten musste, weil sie Angst hatte, wahrscheinlich um mein Leben oder dass ich schwer verletzt würde. Solche Aktionen, die waren permanent. Also es war nicht so, dass ab und zu mal, sondern bei uns lag am Küchentisch in Haselnussstock.
Also aus einer Haselnusshecke gemacht,
ja,
meinen Sie?
Ja, 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 ja. Womit es permanent Prügel setzte. Zum Beispiel, wenn ich nicht pünktlich zum Mittagessen kam. Oder ja, ganz banale Dinge. Oder irgendwas, was Kinder schon mal machen. Vielleicht mal irgendwo eine Fensterscheibe eingeworfen hatte oder was weiß, also kleine Dinge, die eigentlich gar nicht. Oder wenn ich in der Karsch geschwätzt hat, ja, und die haben dann oben auf der Empore und haben dann nur geguckt bei die Fenster ohne Marre. Ja. Dann gab es Sänge, also gab es Prügel. Das war für mich Alltagsgeschäft. Und da ist auch die innerliche Angst, die ich im Grunde bis heute habe, entstanden. Ich hatte also permanent Angst. Und was passiert jetzt mit dir? Ich war also auch so gehemmt, dass ich gar nicht mehr mit den Kindern diese Dinge mitmachen. Zum Beispiel bei anderen auf der Kirschbaum klettern.
Weil sie Angst hatten. Sie
nur weil Angst, ja, ja, wenn ich jetzt nach Hause komme, gibt es wieder Brüder.
Ja, ja, ja.
So.
Und wie haben Sie das, ich sag mal, überlebt? Also wie kann ich mir da den kleinen Herr Schmitz vorstellen? Was ging in Ihnen vor, um das mehr durchzuhalten, um da nicht zu zerbrechen dran?
Ich weiß es nicht.
Okay.
Ich kann es wirklich nicht sagen. Ich habe mich so oft selbst gefragt, was war da? Ich weiß es nicht. Ich kann es nicht, bis heute nicht eigentlich erklären. Vielleicht, da ich Angst hatte und permanent Angst hatte, ich immer versucht, mich anzubiedern bei ihm. Also immer so in der Spur zu gehen.
Möglichst brav zu sein, in der Spur zu sein.
Ja, nicht so. Und das ist immer ein Nachteil gewesen, da ich mich auch bei anderen Menschen immer versucht habe, halt das liebe Kind zu sein und mich anbietete, weil ich auch da die Angst da war, du machst was verkehrt.
Das ist ja ein Bilderbuchbeispiel, sage ich mal, für das biologische Dekodieren, für die Arbeit, die ich mache, weil, wie Sie ja gerade sagen, Sie haben später im Leben dann Ihr Leben lang versucht, in Gänsefüßchen Prügel zu vermeiden.
Ja.
Sie sagen, bei anderen, also anderen Menschen zu gefallen.
Genau.
Also das Muster, was Sie als Kind gelernt haben, was Ihnen geholfen hat zu überleben,
genau,
bei Ihrem Stiefvater, machen Sie im Prinzip bis heute. Sie versuchen also in Gänsefüßchen, wie gesagt, Schläge zu vermeiden. Heute ja nicht mehr körperliche Schläge, aber man kann auch anders.
Ja.
Also so kann man das zusammen, so kann man das sagen.
Genau so
ja,
ist das.
Ja, ja.
Genau so ist das. Ja,
ja, krass. Ja.
Und da zieht sich dann bei mir wie ein so, und dann kam es dazu, dass ich aus der einklassigen Schule entlassen wurde, Dorfschule entlassen wurde, 8 Jahre Dorfschule. Und der Lehrer versuchte, mich irgendwo auf eine höhere Schule zu vermitteln. Gymnasium war drin, aber nicht möglich. Aus verschiedenen Gründen oder aus 2 verschiedenen Gründen. Das nächste Gymnasium war in Dramen-Drabach. Das war Dramen-Drabach, obwohl im Kreis Zell von hier aus so gut wie gar nicht erreichbar war. Also etwa so, morgens um 6 Uhr ging mal ein Bus an das nächste Dorf, also den Mittelpunktort, von da aus wieder nächste Bus. Und ich wäre dann immer zu spät gekommen, war gar nicht anders möglich. War auch in der Berufsschule nachher so, die war ebenfalls in Traben-Trarbach. Und die Schulkosten. Also, wenn man sich die finanzielle Situation so vorstellte, mein Stiefvater hat im Nachbardorf in einer Fabrik gearbeitet. Und die hatten ja damals auch nicht sehr viel, in Anführungsstrichen, verdient. Konnte damals seine Familie ja gerade so ernähren. Ja, und das Schulgeld, da gab es keine Waisenrente. Meine Mutter hat eine Waisenrente bekommen, für mich 25 Euro im Monat, D-Mark im Monat. Da waren ja keine Sprünge mitzumachen. Und das Schulgeld, Busfahrt und so weiter, musste alles ja damals bezahlt werden. Das war also ein Unding. Dann kam es so weit, dass in einem benachbarten Kloster, die auf mich angesetzt wurden, um mich in ihr Mutterhaus zu nehmen, damit ich dann auf eine weiterbildende Schule gehen konnte. Aber von denen aus sicherlich mit dem Hintergrund, aus mir irgendein Geistlicher oder so irgendwas zu machen. Wo ich heute denke, Gott sei Dank ist das nicht passiert. Wer weiß, was da passiert wäre. Nach der ich wäre gar nicht so kühn gewesen, mich da zu wehren. Angst heraus wieder, da kommt die Angst wieder.
Ja, und auch die Angst, sich nicht wehren zu können, was sie auch von ihrem Stiefvater, was sie ja da erlebt haben. Sie konnten sich ja nicht wehren. Und dann die Angst, dass das sich fortsetzt im Kloster. Sie sagten eben im Vorgespräch, dass ihr ganzes Leben deswegen, also eben weil ihr Vater im Krieg gefallen ist, weil sie ihn nie kennenlernen durften und weil eben dann die Geschichte mit dem Stiefvater auch so war, wie sie war, dass sie ihr ganzes Leben lang eher depressiv waren. Können Sie da ein bisschen was zu erzählen? Also wie war Ihr Leben so? Wenn Sie sagen, eher depressiv, also ja.
Was? Ja, das vorgehende schon, die permanente Angst tief drin. Und das war eigentlich schon das Depressive, die Angst. Der hat sich...
Diese Ohnmacht, Sie können nicht...
Die Ohnmacht, ich kann selber... Komme selbst nicht aus diesem Schlamassel raus. Obwohl ich das früh erkannt habe, aber ich kam nicht raus. Dann kam die Berufswahl. Dann wurde für mich ein Beruf ausgesucht. Ohne mein Zutun. Eigentlich für einen technischen Beruf war ich eigentlich gar nicht. Das habe ich erst gemerkt, wie ich da drin war. Es war für die heutigen Verhältnisse ein völlig, also eine Ausbildungszeit, die man mit der heutigen in keinster Weise vergleichen kann. Also der Meister, selbst keine Kinder, ein alter Schmiedemeister, der seine Werkstatt umgebaut hat in dem damals beginnenden Heizungsbau. Der war sehr laut. Das war also nur für mich eine Angst, wieder eine Angsterlebnis, weil der hat der hat immer gesagt, aus euch wird sowieso nichts, auch mit dem Mittellehrling, und so weiter und so fort. Im Grunde war er ein herzensguter Mensch. Ich habe viel gelernt bei ihm. Und der war so stolz, wie wir von der Prüfung kamen. Und ich hatte mit einem sehr guten Abschnitt die Prüfung bestanden. War der stolz wie Oscar. Die Zeit bis dahin. Da hat man dann wieder versucht, obwohl man Jugendlicher war und er bereit war für irgendeine Schelmigkeit, er da nicht, weil die Angst wieder da war.
Die Angst vor was genau dann?
Für den Folgen, dass der wieder darum brüllt und schreit und macht und tut, obwohl er nur Schreigetor dann nebenan bei seinen Maria gegangen ist, hat die Schnäpschen gekippt, da war es wieder gut.
Ja, okay, okay.
Ja, dann nachher ist da jemand eingestiegen, der war dann auch der war dann Heizungsbaumeister und da haben wir jetzt so richtig losgelegt. Ich war da so richtig, ich muss sagen, also ich war stolz auf meine Prüfungsergebnisse, das erste Mal in meinem Leben, weil ich stolz auf mich war.
Zum ersten Mal haben Sie das Gefühl gehabt, etwas erreicht zu haben, so? Etwas, was jawohl, wert zu sein
jawohl,
auch?
Jawohl, ja, okay. Jawohl, ich konnte aufgrund, dass wir schon mit der Heizung da zu tun hatte, die Prüfungsmeister, die konnten alle zum Beispiel, die konnten kein Autogen schweißen. Mhm. Heute ist das eh nicht mehr so. Mhm. Ich war da fit drin. Schweißen war für mich wie eine Befreiung, wenn ich das, wenn ich schweißen konnte, war ich
in einer anderen Welt.
In einer anderen Welt.
Ja, ja, ja.
Und da haben die mir, die haben da gestanden und haben gesagt, ja, da schweißt das Rohr mal hier zusammen, ich weiß das noch ganz genau. Und ich sagte, das brauche ich nicht. Halten Sie das fest, ich hefte das an und habe das dann im Bücken unherum so rund geschweißt. Mhm. Haben die so geguckt, da war meine Prüfung gelaufen. Nur so Brande.
Ja.
Und das war so erstmal so das Stolz.
Das ist ein Erfolgserlebnis.
Erlebnis.
Aber so. Wie ging es dann weiter mit der Depression? Also wenn Sie sagen, Ihr Leben war im Großen und Ganzen eher depressiv, also das war ja vermutlich nicht die ganze Zeit, aber es gab dann wohl immer mal so Phasen.
Das ging dann weiter in der Heizungsbau.
Mhm.
Da war ich wohl sehr gut. Also ich habe damals mit 18, da war ich gerade so, dass mein Geselleprüfung vorbei war, habe ich selbstständig Heizung gebaut.
Mhm.
Wenn man weiß, wie damals eine Heizung gebaut wurde, ich letztes Mal in Häuser und das war also gehen heute überhaupt keine Vergleich.
Mhm.
Kann man junge Leute heute gar nicht mehr beibringen.
Mhm.
Also erklären auch nicht.
Da
hatte ich eine Zeit, da war ich richtig stolz.
Mhm.
So, ja. Und dann wollte ich irgendwann, habe ich gedacht, nein, du musst aus dem Dorf raus, du musst in die Welt.
Mhm.
Und das hatte ich sowieso immer im Kopf, weil ich immer nur durch vieles Lesen, auch als Kind, immer nur Bücher so aus der Ferne.
Mhm.
0 auf 5 in Rumji, also die Seidenstraße, die alte.
Mhm.
Alles, was mit der Welt zu tun hatte, ferne Länder.
Haben Sie gelesen? Haben Sie Bücher darüber gelesen?
Ja, und meine Mutter hat das forciert und die hat mir immer so heimlich da mal ein Buch gekauft. Alles in diese Richtung.
Muss man dazu sagen, dass Bücher damals was Besonderes waren, also nicht wie heute, dass man eben mal ein Buch
hat. Besonderes, schulisch ging das ganz gut bis. Ich war eigentlich zufrieden mit mir. Das Einzige, was mir nicht lag, war Mathematik. Oder damals hat man Rechnen gesagt.
Mhm.
Also ich kam da gerade so mit. Aber das sind für mich heute noch mehr oder weniger böhmische Dörfer.
Mhm.
Ich kann nicht verstehen, dass einer sagt, Mathematik ist ganz einfach.
Ja, ja, ja.
Alles andere war top.
Mhm.
Bis auf die... Ja.
Okay.
So.
Wenn es okay ist, kommen wir mal kurz zurück auf die Kriegszeit auch, auf Ihren Vater. Sie haben eben auch erzählt, dass für Sie mit das Schlimmste, wenn man das so sagen kann, vielleicht auch bis heute ist, dass es kein Grab gibt, beziehungsweise dass Sie nicht an ein Grab mal gehen konnten.
Ja.
Können Sie dazu uns ein bisschen was erzählen, also mit Ihren eigenen Worten? Also was?
Es kommt ja normal vor, wenn man, oder ich hatte das Bedürfnis, wenn ich irgendwo mal raus war, irgendwo was mit Kriegsgräbern, wir haben auch welche in der Nähe, im Moselbereich etc., um Hunsrück, mich hat so was angezogen. Da musste ich hin. Und wenn ich 10-mal da war, da ging das, war mein Vater, mein Vater hat kein Grab. Wenn ich dann so an einem Grab stand, stand ich am Grab meines Vaters eigentlich.
Für Sie gefühlt, sozusagen.
Gefühlt,
gefühlt. Aber es ist richtig, es gibt kein Grab, oder? Er wurde nicht gefunden bis heute.
Nein, wurde bisher nicht gefunden. Ja, das weiß ich über den Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge.
Ja.
Da tue ich ab und zu mal was.
Spenden.
Spenden,
Mhm.
Das ist mir sehr wichtig.
Also es ist auch bis heute so, wenn sie heute auf einen Kriegsgräberfriedhof gehen, dann haben sie das Gefühl, sie stehen am Grab ihres Vaters.
Ja, genau.
Ja.
Und
77 Jahre
genauso,
später.
Genauso, wenn ich an Kriegerdenkmal gehe und ich lese Namen meines Vaters. Gell? Mhm. Ich bin da sehr auch nah ans Wasser gebaut. Gell? Mhm. Wenn ich oft allein bin, dann kommen mir schon mal die Tränen.
Ja, ich sehe es auch jetzt, also die Zuhörer können es ja nicht sehen, aber ich
weil
sehe
das Ganze, es. Ja. Weil das Ganze mich so berührt. Oder ich sage mal so, durch diese ganze Sache ist ein Großteil meines Lebens völlig in die Hose gegangen. So sehe ich das.
Ja, ja. Ja, ich sage mal, wenn Ihr Vater nicht gefallen wäre, hätten Sie ja auch nicht das mit dem Stiefvater erlebt. Das spielt ja auch mit
das
rein.
Ganze
mit,
ja. Wäre das Ganze ja ausgeklingt
gewesen. Ihr Leben, ja. Ja.
Und ja... Ist so.
Was hätten Sie Ihrem Vater denn gerne gesagt, wenn Sie, oder was würden Sie ihm gerne sagen, wenn Sie könnten? Gibt es da was Konkretes, was Sie ihm gerne...
Ich glaube nicht, was normalerweise für mich wäre, ich danke dir, dass du mich gezeugt, beziehungsweise auf die,
auf
die Welt, aber warum musst ausgerechnet du mich in dieser Situation hinterlassen.
Im Stich
obwohl
lassen.
Obwohl er davon letztlich. Nichts kannte.
Ja, ja, aber er hat sie aus Kindessicht. Ja, ja, schon.
Ja.
Aber sie hat sich ja im Stich gelassen gefühlt. Er konnte nichts dafür, das ist klar.
Ja, ja.
Aber aus, wie soll ich sagen, von seelischer Ebene haben sie sich ja im Stich gelassen gefühlt von
genau
ihrem Vater.
So.
Ja.
Genau
ja,
so.
Ja, ja.
Das sag ich, obwohl er, ich habe dir gesagt, er ist so pflichterfüllt, er war für die damalige Zeit heute nicht mehr erklärbar.
Als Soldat, Pflicht.
Als Soldat, ja. Er war, wie gesagt, hoch dekoriert.
Also auch ausgezeichnet? Oder was war er vom Rang, wissen Sie das?
War Unteroffizier,
okay.
Aber auf dem Sprung zum Nächsten.
Okay.
Und war auf dem Sprung die Regiment oder die Kompanie oder wer weiß ich, wie das ging. War nach dem Krieg ein Offizier, den wo mein Vater lange in Russland war, der kam zu meiner Mutter, hat die gesucht im Dorf, kam zu meiner Mutter und hat ihr dann vom Leben meines Vaters erzählt. Also was er, und hat sich da überschwänglich, ist auch gefährlich sozusagen in der Sache, der muss also dermaßen pflichterfüllt gewesen sein, auch, aber für seine Kameraden, für seine Untergebenen oder überhaupt in der Kompanie. Als Beispiel ist da mal ein neuer Leutnant in die Kompanie gekommen, der von der Schule kam praktisch, aus der Ausbildung. Und der hat da gemeint, er könnte große Molly machen. Und da ist mein Vater vor die Kompanie getreten, hat gesagt, jetzt doch mal langsam. Also junger Mann oder was weiß ich. So geht das hier nicht. So läuft das auch hier nicht. Gell? Und der Offizier da, Kavallerischer Wert war, ich weiß es nicht, der hat gedacht, in jedem Moment habe ich damit gerechnet, dass der seine Pistole standrechtlich erschießt. Aber er war bei seinen Kameraden, wissen wir auch, hier rum waren sehr viele, die bei ihm der Kompanie, beziehungsweise auch in seiner Gruppe waren, die waren alle hellauf begeistert von seiner Ehrlichkeit, auch von seinem Dafür, für seine Kameraden.
Weil er sich auch für sie eingesetzt hat.
Eingesetzt hat.
Und eventuell sein Leben auch riskiert hat.
Ganz genau. Damit, das ist ihm wohl zum Verhängnis geworden.
Ja. Ja.
Er hat Dinge übernommen für seine Kameraden, die er hätte nicht unbedingt hätte sein müssen.
Gut, wissen Sie denn letztlich, ob er von wem wurde er erschossen? Das wissen Sie ja wahrscheinlich gar nicht, ne?
Weil es auf Spätrupp gefallen mit seinen Kameraden, mit dem kompletten Spätrupp.
Okay.
Sie wollten ihn noch holen, aber es ging nicht mehr.
Ja.
So weiß ich das von meiner Mutter. Von
Erzählung, ja.
So. Und eins war gravierend, die Fotos hat meine Mutter verbrannt, weshalb, wieso auch immer. Der hat in voller Uniform mit seinen Auszeichnungen in Zell an irgendeinem Aufzug, NS, was weiß ich. Der Vater war Küster in Zell. mit der PX-Zahl. Ne? Wissen Sie nicht, was das ist? Das ist ein Banner gewesen, der ist nicht wie eine Fahne getragen worden, sondern über die Schulter.
Okay.
So, und das war ein, Moment, ein dunkles Tuch oder schwarzes Tuch oder jedenfalls immer so, da war jeder stolz, wenn er die PX-Fahne tragen durfte von Leichnam. Und da war das Christus-Monogramm, das P mit dem X. So. Und da hat er sich auf die Kirchenmauer, das ist in Zeltstadtmitte, gestellt und hat sich in der Uniform fotografieren lassen.
Okay.
Das war absolut lebensgefährlich.
Okay.
Weshalb ihm da nichts passiert ist, hat meine Mutter gemeint, weil er hoch dekoriert war. Weil keiner im, von den örtlichen Nazis, sagen wir jetzt mal, wohl die Courage hatte, ihn da, ja.
Gerade von meinem Verständnis, warum war das lebensgefährlich, sich an von Leichnam in der Uniform dahinzustellen? Warum?
Allein die Nazi-Ideologie. Stellen Sie sich mal vor, Sie holen aus der Kirche, haben eine Uniform an, eine Heeresuniform, ja, mit
Auszeichnung.
Und stellen sich dahin mit einer der christlichen Fahnen überhaupt.
Also es war,
absolut lebensgefährlich. Er war sich auch sicherlich dessen auch bewusst, aber das ist so.
Warum hat er das gemacht? Was glauben Sie?
Weil er von der ganzen Sache überzeugt war und von seinen Dings nicht, das war dann seine Kopf.
Ja, ja, ja.
Den habe ich irgendwo auch.
Ja.
Aber ich konnte ihn nie so einsetzen wie mein Vater.
Ja.
Das sind so Streifzüge jetzt. Wo,
ja, sehr interessant.
Das beleuchtet ja die Situation, die war.
Ja, ja, ja.
Und er muss wohl, wie der Offizier sagte, als Unteroffizier auf einer Liste gestanden haben, einer Vorstandsliste fürs Ritterkreuz. Und das war das Absolute. Ja, also ein Ritterkreuz, viel höher ging es gar nicht mehr.
Gut, das heißt, er war ja schon, wie Sie gerade auch sagten, er war schon, oder weiß ich nicht, überzeugt von der Geschichte, kann man das sagen? Hat er
dran
geglaubt? Nee, das nicht, okay.
Nein, das mit Sicherheit nicht. Das
oder hat er mitgemacht, weil er keine Wahl hatte? Oder?
Da bin ich mir nicht so ganz sicher. Schon. Wahl hatte ja keine. Er wurde ja einberufen und dann.
Jo.
Ja.
Die Frage ist ja auch, inwieweit die Menschen damals wirklich den, wie soll ich sagen, das Ausmaß der ganzen Geschichte gewusst haben können, weil da gab es ja kein Internet.
Ja,
in
Russland war, da wusste er sicherlich.
Ja,
das,
richtig.
Das hat man, kann man aus den Briefen rauslesen.
Ja, ja, ja.
Dass er auch nicht davon überzeugt war, das kann man auch so. Zwischen den Zeilen, wenn man kennt, kann man da einiges rauslesen.
Ja, 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 ja. Sehr spannend, sehr interessant.
Ja, da liegt wohl die ganze Sache begraben. Also in meiner, so, und dann, wie gesagt, dann waren wir ja schon bei dem neuen sogenannten Vater. Die Angst, die ich hatte und mich überall anpassen wollte, auch bei Fremden, überhaupt überall, das war das Manko, wo ich mich selbst immer, wie soll ich sagen, geärgert habe drüber, aber ich war mir dessen bewusst, aber ich konnte das
nicht
anders.
Raus. Ja,
das
ja.
ist da drin.
Ja.
Das ist da irgendwo drin. Und so, und dann habe ich mal versucht auszubrechen. Und
was haben Sie da gemacht, wenn Sie sagen,
ich wollte in die Welt.
Okay.
Und was blieb da? Die Bundeswehr. Und ich wollte per Du zur Marine, weil ich schon als Kind die Schifffahrt weltweit, das war für mich der absolute Traum, ist es heute noch. So, und da wollte ich zur Marine. Und meine Mutter sagte, Wasser hat kein Balge. Das war aber ein Vorwand.
Das Wasser hat keinen Balken.
Ja, das sagt man so.
Okay, okay.
Wasser hat keinen Balken, also Wasser galt ab. Geht nichts. Am Balken kann ich mich retten oder was weiß ich, oder irgendwo, da habe ich festen
Wasser
Boden.
Trinken war. Ja, ja,
ja,
ja,
so. Und da habe ich aus dauernd, wollte meine Kopf ja unbedingt durchsetzen, habe ich gesagt, okay, dann gehst du zur Luftwaffe. da hat sie zwar unterschrieben für, aber der Hauptgrund war, Marineweit war nicht der Balken, sondern war, die war dann allein mit dem Menschen da. Und ich war der Karl noch. Ich war noch bei ihr der Karl. Das Stück von dem Karl, von ihrem...
von der großen Liebe.
Von der großen Liebe. Und da wollte sie mich, das war wohl der Hauptgrund, was ich mir so später mehr oder weniger gedacht habe. Und ja.
Aber es ist auch spannend, dass sie ausgerechnet zur Marine wollten.
Ja.
Also auf der Suche nach ihrem Vater vielleicht, ich weiß es nicht.
Nein.
Also unbewusst natürlich, ne?
Ja, ja. Also unbewusst könnte sein, weil ich wollte so ein bisschen sein wie er. Ich wollte da was werden. Ich wäre auch da.
Sie wollten die Auszeichnung, die er auch hatte, die Uniform und das Ganze, oder?
Ja.
Also.
Ja. Ja auch. Wenn ich jetzt, angenommen, ich hatte, da haben Sie recht, wenn ich jetzt nach Hause gekommen wäre, mit einer schicken, weißen Marineuniform, da wäre ich wohl was gewesen.
Ja.
Hängt wieder mit dem. Ja. Mit dem zusammen, mit dem Ursprung zusammen.
Mit, ich finde, das hängt mit allem zusammen. Also mit, zum einen mit ihrem Vater, zum anderen aber auch. Sie haben ja durch ihren Stiefvater viele Jahre vermittelt bekommen, dass sie nichts wert sind, durch Schläge und so weiter. Ganz mit der weißen Uniform hätten die Nachbarn ja auch gesehen, was aus ihnen geworden ist, sozusagen.
Genau.
Ne? Das,
ganz genau, ja. Und die Luftwaffe hat mir überhaupt nicht beachtet. Und habe da auch frühzeitig versucht, wieder wegzukommen. So, was vielleicht ein Fehler war, ich hätte mich da auch ein bisschen durchsetzen, einfach da bleiben, weil mein Leben wäre völlig anders verlaufen.
Ja.
Ich hätte mich da auch beweisen können.
Ja.
Ohne meinen Stiefvater, ohne... So. Und ja, und später wusste man ja, man wird da pensioniert bei Zeiten. Das wäre, mein Leben wäre völlig anders verlaufen. Völlig anders. Man wäre, ich wäre aus der Welt gewesen. Ja. Das ist alles der große Mitschmatsch. Alles in der großen Dippe, was man da schütteln kann. Und da,
ja. Aber ich finde es auch sehr, sehr spannend, weil sie sind da jetzt 77 Jahre alt, dass sie dasselbe auch so reflektieren, weil das tun ja, oder tun das viele Menschen in ihrem Alter, können sie das, weil das ist mir jetzt gerade, es kommt schon mal vor, ja, aber es ist, glaube ich, eher selten, dass Menschen aus dem Jahrgang das so reflektieren, wie sie das tun. Also das ist
schon. Ich denke, da habe ich auch von meiner Mutter sehr viel mitgekriegt. Die war auch, heute würde man sagen, pädagogisch, was außergewöhnlich ist, übertrieben, aber so, da hatte das. Ja. Sie wurde also vom, da war sie noch zu Hause. Also, junge Mädchen wurde hier ein Kindergarten aufgemacht, was ja im Dritten Reich Kinder konzentriere, Richtung etc. Und der Ortschef hier, also der Orts-NSDAP-Chef, also nicht der Bürgermeister, sondern der
Ortsgruppen, oder hießen die damals, Ortsgruppenchef, irgendwie so.
Ja. Also der, die Bestellungsschreiben von diesem Ortsmensch, das ist noch im Original vorhanden.
Okay.
Und da ist sie, obwohl sie keine Ausbildung hatte, als Kindergärtnerin eingestellt worden. Offensichtlich war das im Dorf bekannt, dass sie das kann. Reaktionen darauf gibt es so gut wie keine mehr im Dorf. Gibt es keine mehr im Dorf. Doch, vielleicht unter dem Mann noch. Aber nee, eigentlich nicht. Also Reaktionen, dass, wie war denn meine Mutter im Kindergarten? Da ist nicht ein einziges Wort negativ, im Gegenteil.
Schön, schön.
Nur in den höchsten Tönen. Die Franziska wäre so ein lieber Mensch gewesen. Das heißt, lieber Mensch, übersetze ich so, sie hat ein pädagogisches Händchen gehabt.
Ja, wer weiß, vielleicht war sie ja auch mit dem Grund, warum sie das damals durchgehalten haben. Weil sie haben eben gesagt, sie hat sie ja vor dem Stiefvater öfters gerettet.
Ja.
Also, weiß nicht, wie ging es denn ihr mit der Situation? Was glauben Sie? Also als sie gemerkt hat, was der neue Mann für ein Charakter ist, was er mit Ihnen macht? Als
man muss da vielleicht ein bisschen zurückgreifen, ja, in diese Zeit. Da spielt die Religion im Dorf ja eine sehr große Rolle. die Katholiken waren ja nicht gerade progressiv. Wogegen über die Protestanten, also etwas weiter im Hund zurück, der protestantische Teil, doch ganz anders waren. Also
offener waren, etwas, ja.
Offener waren. Und man war hier sehr, der Religion sehr hörig. Und das war wohl der Grund, weshalb sie bei ihm blieb. Wie wir hier gebaut hatten, da habe ich ihr angeboten, Franziska, wir haben unten in Sutterengen, da kann man also eine Wohnung einrichten. Du kommst bei uns und dann lässt du den in der Waschstelle und mach ein Ballerwill. Und das hat die nicht gemacht, die hat das lieber ausgehalten. Und durch den ganzen Ärger, die ist an Bauchspeichelkrebs gestorben.
Okay.
Ich denke mal, dass da mit dem Grund, durch solche Dinge permanent, kann man ja auch körperlich krank werden.
Auf jeden Fall.
Nur, ja.
Sie hat die Dinge runtergeschluckt.
Hat die
über Jahrzehnte.
Alles runtergeschluckt. Sie hatte immer gesagt, meine Bauch, meine Bauch, meine Bauch, hat sie immer geklagt, jahrelang. Und ja, in den Jahren wurde das gar nicht so ernst genommen. Das war nicht so wie heute, dass du zum Gast, oh Gott, mit Doktor, nachher ja. Aber da war es wohl zu spät.
Ja. Und ja, sie hat ja nicht nur runtergeschluckt, sie hatte einfach unvorstellbar oder...
Ja, das war ja permanent.
Richtig, über Jahre, Jahrzehnte.
Ich stelle mir vor, sie muss abends mit einem Mann ins Bett gehen, der vielleicht auch mal für sein
Vergnügen...
Vergnügen.
Ja.
Und du machst mit Widerwillen.
Ja.
Das muss für eine Frau schrecklich sein.
Ja. Und das meinen Sie wahrscheinlich auch damit, mit Ihrer Frau, dass sie die Frau nicht als, wie haben Sie eben gesagt, als Objekt, nee, wie haben Sie gesagt, als Benutzgegenstand sehen oder sowas. Ne? Ja. Das hat er vermutlich, oder wie, das war ja früher
war,
oft.
Die Frau war für ihn nur
richtig.
So ein kleiner Rettungsanker. Ja. Er konnte da auch seine männliche Glüste mal loswerden. Und für meine Mutter war das eine Tortur.
Ja.
Und darüber ist sie auch krank geworden.
Ja.
So. Was letztlich mit 63 ihre Tod war. Ich habe ihn damals, und dann, wie das dann soweit war, da habe ich gesagt, Oma, du musst Testament machen.
Was meinen Sie jetzt, als es wie weit war? Also,
dass man wusste, sie stirbt.
Ihre Mutter, dass sie stirbt.
Kommt immer aus dem Krankenhaus. Sie war, da war ihr auch bewusst.
Ja.
Vielleicht, sie ist also nicht so verstorben, dass man sagen kann, die war jetzt so.
Verbittert war sie nicht.
Da waren gewisse, vielleicht bilde ich mich da auch ein, gewisse Dings endlich.
Erlösung, sowas?
So,
oder?
So ein Stück Erlösung drin.
Ja.
Nur als Beispiel weiß ich, da war sie schon relativ weit, also in den Schmerzen, haben die mit der Arbeitsstelle einen Ausflug gemacht. Irgendwohin, ist egal. Und sie konnte dann gar nicht mehr. Da hat sie gesagt, ich muss ins Bett gehen, die Kunde kommt noch allein. Der hat ihre Mann, dann sollte ich nicht zur Ohrstelle, und er war so richtig. Und da ist aus der Nachbarschaft ein Mann, hat sie dann ins Bett gebracht, und da hat sich dann nach Hause gequält, und danach ging es auch rapide. Nur als Beispiel, wie er
noch bis zum Schluss dann mit ihr umgegangen
ist. Ja. Und da sage ich, Oma, du musst ein Testament machen. Bin dann im Krankenhaus und habe mir einen Zeugen mitgenommen und hat dann das Testament danach aufgesetzt und auch noch unterschrieben. Und dann hat mein Stiefvater wohl Wind gekriegt davon. Es war aber so, dass ich gesagt habe, Oma, mein Stiefbruder.
Also Sie haben zu Ihrer Mutter Oma gesagt?
Ja, Oma oder Mutti.
Ah, okay. Ach so, weil sie auch Oma war, deswegen. Ja, also, weil sie haben ja auch einen Sohn.
Das war
sie
ganz unterschiedlich.
Okay, deswegen war ich
gerade... mehr oder weniger immer so, ach, Oma,
wie
so ist.
Oder, verstehe. Okay.
Oder, dass ich immer Mutti gesagt habe, das war ja ganz stolz. Mutter ist halt gesagt worden, für mich war die Mutti.
Ja, okay.
Das Wart ihr auch so da in die Richtung mit zu tun, eine Wertschätzung oder eine gewisse...
Also ich habe sie gerade rausgebracht, sie wollten, waren dran, als er Wind bekommen hat davon, dass sie ein Testament gemacht hat.
Dann ist er so oft im Krankenhaus.
Okay.
Und die haben da versucht, und er hat alles verschwinden lassen, was er hatte. Meine Mutter kam die letzte Jahr oder zwei auch gar nicht mehr ins Geld. Wurde alles weggeschafft. Auf dem Konto von meinem Bruder. Das weiß ich.
Also Halbbruder dann.
Weiß ich davon, wie das mal so ein bisschen Ruhe war. Naja, hat mir ein Bankangestellter, der hat mir da dann gestochen. Dass der alles auf meinen Bruder überschrieben hat. Da war auch dann angeblich nichts mehr da.
Okay. So. Okay.
Ja.
Okay. Das heißt, er hat dafür gesorgt, dass sein Sohn, also ihr Halbbruder, sein Sohn, dann das.
Und oder hat ihn benutzt dafür? Ich bekam dann anschließend nur so viel, wie der kleine Häuschen da wert war.
Was wissen Sie denn über Ihren Stiefvater aus seinem Leben? Wie, war der auch im Krieg zum Beispiel als Soldat? Wissen
der
Sie das?
Der war auch im Krieg, hatte einen Arm verloren.
Ah, okay.
Aber die Familie war nicht beliebt.
Ah, okay, schon vorher nicht.
Ja.
Weil die Frage, die ich mir immer bei sowas stelle, ist natürlich auch, was in seinem Leben dazu geführt hat, dass er so wurde, wie er war. Das macht nichts besser, das ist klar.
Ja, ja.
Aber er muss ja auch entsprechend Sachen erlebt haben in seiner Kindheit, warum er dann so garstig war.
Also die Ausnahmen bei euch wahrscheinlich auch?
Ja, kenne ich bei uns, ja.
Aber das weiß ich nicht. So. Und drei Schwestern hat er gehabt. Eine war nicht verheiratet, auch später nicht. Und er nicht. Und alle anderen waren verheiratet. Und vielleicht war doch krass, dass er keine gefunden hat.
Okay.
Oder dass er im Dorf von der Farins, wenn ich heute ja nicht mehr so, aber sagen wir vor 10, 15, 20 Jahren noch, so, war Farins, der Hausname Farins, hat einen guten Kram.
Verstehe, okay. Ja.
Und die waren froh, dass ein Los war.
Ja.
Ja. So. Und das hat sich auch ausgewirkt, mein Schwiegervater, der war ein Gegner, dass wir beide zusammenkamen, weil für ihn war ja der Farins mein Vater. Und das kann ja nicht sein.
Okay.
Also auch da schlug das durch.
Also er war dagegen, dass sie und ihre Frau zusammenkamen, das meinten sie. Weil,
genau,
man konnte gerade nicht.
Genau.
Ja. Okay, verstehe.
Das war zum Beispiel, die haben ja 11 Kinder gehabt. Da mussten 2 oder 3 heiraten, hat man damals gesagt. So, was heute nichts Außergewöhnliches ist. Mussten heiraten. So. Schuld war die immer die Frau.
Ja, ist klar.
Genau.
Ja. Sowieso,
so,
ja.
Ja. Moment, ich habe Faden verloren. Und dann bin ich dann hin, wie ich auch so war, und habe gedacht, du musst einstandshalber der gute Mann sah, dass wir uns verloben würden. Was heute ja gar nicht mehr so ist, frag mal jemand, was verloben ist. Zum Beispiel damals war das so.
Ja.
In 16 Jahren. Da war das doch richtig mit Trinken.
Das war wichtig,
So, und das war ein praktisches Eheversprechen, was man so ohne weiteres nicht mehr aufheben konnte. So. Und da bin ich dann zu ihm, habe ich mein Herz gefasst und bin dann zu ihm. Er war im Stall, saß mit seinem Milchhocker unter der Kuh und war am
Melken.
War am Melken. Und da sage ich, das euch, nicht dir.
Euch.
Muss euch mal was sagen oder so ähnlich. Wir täten uns gern verloben. Der wusste, was verloben war, weil das war ja damals, wie gesagt, noch so. Das einzige Kommentar war, klappt etwas nicht? Weiter gemolk. Ich war völlig da wieder außen vor.
Okay.
Das war der einzige Kommentar.
Klappt
obwohl, obwohl drei, mindestens drei, einige heiraten mussten und die es dann belogen haben. Die haben nämlich alle 7 Monatskinder gekriegt.
Ja,
das hat er so geschluckt. Ja. Da konnte nach außen, konnte sagen, obwohl das ja ungewöhnlich wäre, wenn da so eine ganze Reihe von der Elfkinder sieben Monatskinder bekommen hätten. Mhm. Also, das wäre ja. Mhm. Ja. Mhm. So war das halt. Und ich bin auch nie so richtig mit dem warm geworden. Mhm.
Ja. Mhm. Ja. Ja, ich guck gerade.
Dann was noch vielleicht noch wichtig ist, noch ein bisschen in die Richtung geht. Mhm. Mir arme Leute, keine Vater. Mhm. Das war so. Und die Franziska war ja für mich, er hatte, das ist noch sehr wichtig, er hatte von Anfang an, war er dagegen, mich auf seinen Namen zu nehmen. Mhm. Also, was eigentlich normal gewesen wäre. Mhm. Aber ich bin stolz drauf, dass er nicht gemacht hat. Mhm. Ja. Das hätte meine Mutter schon, aber da war wieder die Angst, der Bangert. Mhm. Ich muss den. Und dann kam es zur Flurbereinigung, das war um 1960, 59, 60, 61, so rum. Mhm. Wo eigentlich überall die Flurbereinigung. Mhm. Die kleinen Parzellen wurden da zusammengelegt. Und hier das Grundstück, worauf wir gebaut haben, mhm. mit einem Teil nebenan noch so 3, 4 Meter, 5 Meter nach rechts. Das war ein Grundstück von mir, weil so, das hat man. Da hat man Weinberg verkauft, die eigentlich meiner Mutter zustanden. Und hat dann hier das Stück gekauft dafür. Mhm. So, was sollte ich mit dem Weinberg da unten?
Okay.
Und da kam die Flurbereinigung. Und dann hat man, da gingen viele Leute aus dem Dorf, die hatten ja auch keine so richtig feste Anstellung, die gingen da so 2, 3 Jahre, gingen die mit den Landvermessern. Mhm. Und da wurden die auch bezahlt für. Mhm. Das war ein Bienenberuf, kann man sagen.
Ja, ja. So. Ja, ja.
Und hier nebenan, im Dorf wohnte jemand ein ganz kleines Häuschen, also ist uns noch groß gewesen dazu. Der kam und aus Franke, ist im Krieg hier hängen geblieben. Und der ging dann auch mit. Und hat hier, dem Hanse dann hier das Stück gegeben von einer kleinen Schnippelsche, die seine Frau da hatte. Und hat das Riesengrundstück von da bis dahin hin gegeben. So.
Okay.
So. Und hier das sollte zu dem Grundstück gehen. Also könnte man 4 Häuser drauf bauen. Und dann wurden die Pläne vorgelegt. Und da ging meine Mutter auch hin. Und ich war auch dabei. Ich war da so, ja, war ich. 14, 15, so rum. Also nicht geschäftsfähig. So. Und da hat meine Mutter nur gesagt, dann lass dem Jungen da einen Bauplatz. So. Und dann ist dann aufgefallen, dass sie uns hier gar nicht eingeplant hatte, wir hierhin. Also auch das Grundstück so belassen hätten, wie es sein soll. Das kam aber, hat aber einen anderen Grund. Weil der Vater von der Frau, das Haus steht jetzt nicht mehr, das ist jetzt ein Neubau. Der Vater aus dem Dorf, der war im Kirchenvorstand und im Gemeinderat. So. Und der wollte dieses Grundstück unbedingt nach seiner Tochter dazu vermachen, dabei. So ist das gekommen.
Okay.
So, und da war der Sturm hier schon mit denen da. Dann haben wir hier hingebaut. Ich wollte unbedingt hier hin. Die hat mir die Zustimmung gegeben. Schriftlich auf die Grenzbaue. Kein Problem. Ich habe Plan machen lassen. Hat einen Haufen Geld gekostet für damalige Zeit. So. Und dann ging das nicht weiter. Ich habe in Koblenz gewohnt und habe mich dann irgendwann gesagt, das kann das nicht sein. Chris, kein Genehmigung, meldet sich niemand. Da hat mein Schwager gesagt, der hat zu der gleichen Zeit gebaut. Da hat er gesagt, fahr nach Korum und das ist ein 100er Dreh. Und da klappt das. So hat er nämlich gemacht. Das muss mich mal reinziehen.
Ja.
Die und Beamte, die damals dazu waren, die leben heute nicht mehr, dass er keine Stadt
ist. Ja, war damals.
Und ich habe gesagt, das kommt mir überhaupt nicht in die Tüte. Dass solche Dinge waren mir schon immer zuwider. Würde ich auch heute nicht machen. So. Jedenfalls irgendwann haben die da zurückgezogen. Ja, kam mir, ja, die hätten das, ja, gleichstellen. Mhm. So, und es ging nicht voran. Da habe ich zufällig jemand aus der hohen CDU getroffen, und der hat dann bewerkstelligt, dass ich einen Meter breiter bauen durfte. Also die starke Grenze ran.
Okay.
So. Und das ist auch der Zwist heute noch. Mhm. Ja. So, ja. Mhm. Weil mein Stiefvater, obwohl ich mit dem ja gar nichts zu tun hatte, ich war ja auch gar nicht verwandt mit dem, hat da Bäume gepflanzt, die haben Bäume gepflanzt und hat von denen verlangt, die sollen die Bäume weiter von der Grenze setzen. Mhm. Also die waren so etwa 3 Meter, was weiß ich. Mhm. Damals hat man da so viel geachtet, aber der, da ging aber nicht darum, die haben die wohl versetzt, da ging aber nicht darum, mir eine Auswische. Mhm. Darum ging nicht. Mhm. Und dann ist auch gelungen.
Mhm. Ja. Ja, krass. Ja, dann, wir haben jetzt auch schon fast eine Stunde. Würde ich vorschlagen, wir können es ja so machen, wenn Sie damit einverstanden sind, weil wir könnten noch ewig weiter uns unterhalten, denke ich. Das ist mega spannend, nur wir müssen halt schauen, dass es im zeitlichen Rahmen bleibt. Aber wir können es ja so machen, dass die Menschen, die hier zuhören, dass die mir Fragen schicken können, wenn sie dann noch Fragen haben, zu dem, was sie so erlebt haben, zu dem, was sie erzählt haben. Und dass wir uns dann, wenn denn der Bedarf da ist natürlich, vielleicht nochmal verabreden, entweder über Telefon können wir das ja auch machen oder ich komme nochmal her. Und ja, dann die Menschen, die das hier, wie gesagt, hören, dass sie die Möglichkeit haben, dass sie ihnen auch Fragen stellen und sie die dann beantworten würden, wenn da Interesse ist. Ich weiß es ja jetzt nicht. Also wären Sie damit einverstanden?
Absolut. Wenn ich da noch jemand helfen kann oder in Anführungsstriche helfen kann, gerne, sehr gerne sogar. Und wir können zu jeder Zeit, es gibt da sicherlich noch sehr, sehr vieles zu sagen.
Ja, Sie würden besser auch ein Buch schreiben, oder?
Da habe hab ich übrigens schon dran gedacht.
Ja.
Ich bräuchte aber, vielleicht wie Sie, so einen Ghostwriter.
Ja, also jemand, der das für Sie aufschreibt dann so, dass Sie es erzählen und jemand...
Ja, zusammen mit so einem Buch macht.
Ja, wer weiß.
Ja,
wie würden Sie es denn nennen? Wie würden Sie es nennen? Ganz spontan.
Schwierig. Ganz schwierig. Ich habe mal schon Gedanken gemacht, wie baust du so ein Buch auf? Und aufgrund von den 2 Büchern von der Frau...
Bode, Sabine Bode, ja.
Das sind noch so meine Gedanken, aber die jetzt schriftlich.
Also, wie würden Sie denn Ihr Leben nennen, wenn Sie Ihrem Leben einen Titel geben müssten? Wie würden Sie es nennen?
Also spontan, das kann man wahrscheinlich nicht mehr als Titel nehmen. Ein Leben, das zum größten Teil in die Hose ging.
Okay, erleben das.
Ja, ich empfinde dazu.
Ja, okay.
Also ich bin mit meinem Leben überhaupt nicht einverstanden.
Okay.
Ich ärgere mich maßlos darüber, dass ich, heute wird man einfach sagen, ich hätte viel mehr Arsch in der Box haben müssen. Die ganzen Jahre durch. Ja? Also, immer Vorbild Vater.
Ja, verstehe.
Meine Mutter hatte das auch nicht, aber da waren andere Gründe.
Ja.
Aber da hänge ich dran.
Aber ja, vielleicht müssen Sie es auch andersrum sehen. Ich meine, Sie müssen ja mal sehen, was Sie aus Ihrem Leben trotzdem gemacht haben, obwohl der Anfang so...
Habe ich auch schon gedacht.
Also, muss man ja auch mal...
Ich habe immer wieder versucht, mehr Hilfe zu nehmen.
Ja.
Ich habe hier dann den Beruf gewechselt, dann ist sie jetzt da drin. Beruf gewechselt. Ich habe gedacht, das ist nicht das, was du eigentlich willst. Mhm. Da spielten 2 Gründe mit. A, dass ich nicht immer umbaue, ohne das abzuwerten. Ich musste auch da meine Leistung bringen. Ich bin in Koblenz, habe ich große Großbaustelle gemacht. Also von daher, da war ich auch stolz drauf. Sondern du musst vom Bau weg. Auch das schwere körperliche Arbeit.
Ja, ich kenne das. Mein Mann hat das auch hinter sich, den Wechsel. Vom Heizungsbauer zum anderen Bereich. Ja.
Oh, halt, super.
Ja. Na, sehen Sie? Ja, Zufälle gibt's.
Ja. So, dann weiß er ja.
Jo, Montage und so. Ja,
genau. So, und.
Beruf, so. Was haben Sie dann gelernt, vielleicht kurz?
Also, ich habe das auch gelernt. Also,
nee, und dann danach? Sie haben ja gewechselt, haben Sie gesagt.
Moment.
Ja,
also. Also bei dem alten Meister,
ja.
Der hat damals, er war noch Meister als Schmied, da gab es den Heizungsbauer in der Form so noch gar nicht.
Ja.
Und während meiner Lehrzeit kam dann ein Verwandter in dem Bereich, der hatte auch Schmied gelernt, der hatte aber schon in Koblenz die Meisterprüfung gemacht. Mhm. Das war ganz selten.
Mhm.
So, und bei dem habe ich dann weitergemacht und war dann den Heizungsbau gemacht.
Okay.
Ja.
Okay.
Und das ist mir auch, da kann ich heute noch stolz drauf sein, trotzdem eben. Immer die Angst.
Ja,
ich war da gut drin im Beruf, ohne dass ich jetzt, ich war wirklich gut.
Mhm.
Ja, aber
ja.
Mein Meister, der ist ja heute zu beerdigt, die große Firma hat er heute, also er ist schon gestorben, der war auch stolz auf mich.
Mhm.
Also da habe ich nun nicht so mitgekriegt. Der hat mir auch Aufgabe betragen mit 18 Jahren in Heizenbau. Da sind die heute dann in der Lehre.
Ja. Ja.
Zum Beispiel. Gell?
Ja.
Aber ich konnte das nicht so
annehmen.
Ja.
Gut, vielleicht packen Sie ja beide Seiten in Ihr Buch rein. Also einmal das, was in die Hose ging und dann aber auch die Sachen...
Positiv.
Genau. Ja, finde ich schon. Also ich merke Ihnen jetzt so nicht an, dass Sie... Ich merke, wenn Sie erzählen schon, dass da einiges nicht so lief, wie Sie sich das gewünscht hätten, aber im Großen und Ganzen wirken Sie doch zufrieden.
Auf ja, mich das so. Ist... Also. Muss ich jetzt... Das ist noch gar nicht so rausgekommen. Ich bin im Grunde also vielfältig interessiert.
Mhm.
Ich kann also überall mitschwätzen.
Mhm.
Ich habe im Bekanntenkreis sehr viele, die Akademiker zum Beispiel, mit denen ich. Und es glaubt mir keiner, dass ich nur 8 Jahre Volksschule habe. So. Ich will nicht da jetzt, jetzt groß. Sie verstehen das.
Mhm.
Ja, so.
Ja, so ein Schulabschluss sagt ja letztlich überhaupt nichts aus. Also.
Ja,
über die sagt menschlichen erst mal, Fähigkeiten.
Sagt erstmal, ach, der vom Dorf. Ja.
Ja, gut, ja, ist das so. Bild, was wir haben. Ja. Ja.
Was ich in der Richtung habe, das ist wohl ein positives Ding, wo ich sagen, ich war immer wissbegierig.
Mhm.
Also immer wissbegierig, immer noch, aber in andere Richtungen. Wenn ich heute zu studieren hätte, das sind dann Psychologie.
Mhm.
Ich habe allerdings...
Was Sie interessieren würde, meinen Sie, wäre Psychologie.
Ja, ja. Ja. Allerdings habe ich von Psychologen die Nase gestrichen voll.
Verstehe ich. Ja.
So, kann ich auch erläutern, warum?
Also ich meine, ich war ja auch an der Uni und ich war im Nebengebäude, also neben uns waren die Psychologen. Und ich weiß noch, wie wir damals... immer scherzeshalber gesagt haben, die, wenn man die so kennengelernt hat, dass die erstmal selber Psychologen bräuchten, die Psychologen, bevor sie... Und das hat sich leider in meiner späteren beruflichen Karriere in Gänsefüßchen bestätigt. Also ich habe ja Menschen mit Behinderung betreut und musste die oft zum Psychologen begleiten. Und ich habe da Dinge erlebt, das... Unglaublich.
Gleiche.
Also mit Psychologen, wo ich mir denke so, Halleluja.
Psychologie?
Ja.
Wir haben damals in der Schule immer gesagt, Erdkunde, ich konnte die ganze Welt, sämtliche Hauptstädte, Flagge, alles.
Ja, ja,
so,
ja.
Das ist heute noch so mein Thema.
Ja, ja.
Religion, allerdings nicht Religion jetzt Theologie studieren, sondern das greift ja mit in die Geschichte.
Mhm.
Also Sozialwissenschaften, das wäre so meins gewesen. Mhm. Also alles... mehr oder weniger theoretische Berufe, also die mehr Geistes...
Gut, aber letztlich, Sie wissen ja nicht, ob Sie damit glücklicher geworden wären. Das ist jetzt so in Ihrem Kopf drin, aber Sie wissen ja eigentlich nicht...
Nein, da bin ich mehr... Also,
okay.
Wenn ich da zurück... Und meine Kindheit hatte ich immer schon so ein bisschen... ich habe ohne Feinfühligkeit anderen gegenüber, weil ich immer versuche, für die Leute erstmal Verständnis.
Mhm.
Warum macht der das so?
Mhm.
Ja, ich versuche auch manchmal meiner Frau sagen, bevor du jetzt was sagst, erstmal google,
warum macht der,
was hat der für Grund?
Ja.
Warum ist der so geworden?
Also ich finde es ja echt, aber wo Sie das gerade mal sagen, ich finde es echt beeindruckend, wie reflektierend Sie sind. Wie gesagt, von der Generation... Was Sie gerade gesagt haben, dass Sie, warum macht er das und so weiter, dieses Verständnis oder dieses, Was wir auch gerade als aktuell auch in Deutschland haben, diese Spaltung der Gesellschaft, dass sie aber erstmal hingehen und versuchen, den anderen zu verstehen.
Ja.
Das ist ja die Grundvoraussetzung
ganz genau
für
Zusammenleben.
Gesellschaft, genau. Das ist, genau. Das
finde ich, ist egal mega welche schön. Religion, egal welche politische Ansicht, egal. Ja. Erstmal ist es der Mensch.
Richtig.
Und dann versuche, weshalb ist er so geworden?
Vorbild, ja.
Ja, in Islamist, sage ich jetzt mal.
Ja.
Der hat das irgendwie auch gelernt in seiner Umgebung.
Genau.
Die Umgebung prägt.
Richtig. Deswegen fragte ich ja eben auch, ob Sie was von Ihrem Stiefvater von vorher wissen, weil auch bei ihm gibt es ja Gründe, warum er so geworden ist, wie er geworden ist.
Ja,
und das ist ja dann.
Ja.
Okay, aber ich muss mal gerade nochmal zwischen einhaken, weil wie gesagt, wir könnten hier noch 3 Stunden weitersprechen, aber wir müssen ja langsam zum Ende kommen, was das Interview betrifft.
Ja.
Wir können uns ja gleich noch weiter unterhalten. Also dann würde ich vorschlagen, die Zuhörerinnen und Zuhörer, die Interesse haben, können mir per E-Mail oder per Nachricht einfach eine Frage schicken. Ich sammle das und würde mich dann nochmal bei Ihnen melden irgendwann, dass wir uns, wie gesagt, entweder per Telefon oder ich komme nochmal her, nochmal treffen für ein Stündchen oder zwei dass Menschen die Möglichkeit haben, Fragen zu stellen und dass sie darauf antworten. Sollen wir es so machen? Okay, dann vielen, vielen Dank für das Gespräch, Herr Schmitz.
Ich danke, für mich war ein Wohltag.
Ja, für mich auch.
Endlich konnte ich mal so richtig,
Ihre Geschichte erzählen.
Ja, mal.
Ja.
Das, für mich ist das jetzt so wie eine Befreiung.
Schön.
Wobei ich jetzt ein klein bisschen einschränken muss. Damals in Kochen, da war das Ganze noch, wie soll ich sagen, hat das noch mehr gebrannt. Ich war aber schon auf einem positiven Trip. Und heute bin ich eigentlich von dem Ganzen los, dass ich mir sagen kann, es ist so gekommen, wer weiß, wer dahinter steckt, ob es oben eine gibt, vielleicht kriege ich den Lohn später mal, vielleicht verschwinde ich auch im Weltraum in irgendein schwarzes Loch.
Das wissen wir nicht, ja.
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 50-50.
Jawohl, jawohl.
Als kleiner Tipp so nebenbei. Die Astrologie interessiert mich ja. Das ist für mich gewaltig. Und ich habe den, wie hieß der Krüppel da, der Geist.
Stephen Hawkins, meinen Sie bestimmt.
Stephen Hawkins, ja. Und jetzt ist mir ein Buch, da habe ich in der Zeitung gelesen, ein schwarzes Loch entdeckt worden. Beziehungsweise nicht entdeckt worden, sondern fotografiert worden. Und das Buch habe ich mir gekauft.
Okay.
Und habe es nicht nur einmal, zweimal gelesen. Ich lese es nochmal. Weiter, das ist für mich der helle Wahnsinn. Diese enormen Ausmaße, wo kommen wir her?
Und wo gehen wir hin?
Ja. Wo gehen wir hin? Hawkins sagt, weg.
Achso, nee. Ja, was sagt der, wo gehen wir denn hin? Einfach weg, also ins Nirgendwo. Ich weiß es gar nicht.
Nirgendwo,
okay.
Gibt keine Gott, keine übergeordnetes
Universum
Wesen,
oder wie man es nennt.
Irgendwie, in irgendeiner Art. Hier, der sagt, Heino Fersch, der ist der Hauptinitiator, dass überhaupt ein schwarzes Loch fotografiert werden könnte, ein Physiker, Astrophysiker, Wahnsinn. Und der ist ein absolut gläubiger Mensch, ist ein Protestant. Katholiken bringen sowas nicht auf die Beine. Vielleicht haben sie das auf der Uni auch gelernt, dass die Katholiken ich sage einfach mal schulmäßig oder bildungsmäßig weit hinter den Protestanten zurückliegen. Ist völlig klar, wenn ich da die Biografie von Luther lese, völlig klar, warum, weshalb. So. Ist ja heute, wenn man noch dumm gehalten wäre, gell? Aber Gott sei Dank. So. Naja, sollen sich mit den Protestanten einigen und einmachen. Alles andere läuft die alte Männer ohne machen, was sie will. Naja. Das ist für mich auch eine Lebensänderung.
Also,
ich war auch in katholischer Hinsicht, war ich auch gefangen.
Ja. Ja, und das Schwarze Hilfe. Loch, was sagt der andere da? Der
sagt, natürlich gibt es was für ihn.
Ja.
Er begründet das auch. Also hervorragend geschrieben. Also fantastisch.
Also was meinen Sie damit? Es gibt was, also die Seele geht irgendwo hin, nennen wir es mal so.
Irgendwas
kommt, ja.
Irgendwas ist noch da.
Ja.
Und für mich ist das so faszinierend. Ich stelle mich abends auf den Balkon und gucke mir die Sterne an.
Mhm.
Und angetan, hier steht immer der kleine Wagen.
Mhm.
Und der äußere von der Deichsel her, das ist der Polarstern.
Mhm.
Die gucke ich mir abends an und gucke in diese Weite. Wenn ich sehe, dass mir heute Funksignale aus dem Weltall kommen, die Milliarden von Lichtjahren weg sind.
Mhm.
Unvorstellbar, dass allein unsere Milchstraße eine der kleinsten ist.
Mhm.
Es gibt Milliarden von Milchstraßen, also Universen.
Also Sie können sich auch nicht vorstellen, dass wir alleine sind hier quasi.
Nein.
Und dass danach nichts mehr kommt, sondern dass, genau, ja,
sehe ich
auch
so. Überhaupt nicht
also,
vorstellen.
Nee, so. Ich auch nicht.
Ja, das ist so, das sind so meine Umtriebe. Aber mittlerweile bin ich, wie gesagt, ziemlich los davon. Ich bin also lockerer, wesentlich lockerer.
Mhm.
Das tut mir gut.
Mhm.
Ich denke jetzt, ich habe mich im Dorf ziemlich weit ausgedehnt. Ich habe irgendwann das Gefühl gekriegt, wirst du was? Die können mich.
Okay.
Ja, ja. Ich habe zum Beispiel unsere Traumschleife. Das ist wie in der Eifel die
Eifelfahrt oder was? Wanderweg ist das, ne? Oder?
Ja, ja.
Ja,
ja. Den habe ich hier konzipiert, den habe ich auch ausgesucht.
Ja.
Dann ist mir auch geneidet worden. Gell?
Ja.
Hauptsächlich hier nebenan, der ist auch noch Ortsbürgermeister. Aber ja, ich sehe das mittlerweile recht locker.
Ja. Okay, haben Sie denn noch ein Schlusswort für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen? Irgendwas, was Sie ihnen mit auf den Weg geben wollen? Ein Satz? Oder ein Zitat, was Ihnen einfällt, was Ihr Leben auch geprägt hat? Oder
Zitate habe ich in Sammlung, aber es fällt mir jetzt im Moment keins ein.
So ein Satz, den Sie...
Warten Sie mal, vorher stand dabei stand Sie eins, weil ich mich identifizieren kann.
Pff.
Mensch. Ah,
ja.
Da gibt es eins... Mit gegen den Strom schwimmen.
Habe ich nichts zu?
Ich habe eine ganze passende Sammlung, die schneide ich mir immer aus der Zeitung aus.
Okay. Ich dachte, Ihnen wird vielleicht was spontan einfallen.
Spontan
irgendwie.
Würde mir nichts einfallen. Nee.
Ne?
Nee. Spontan durch den ganzen fällt mir im Moment nichts ein.
Hm.
Vielleicht, wenn Sie weg sind, wahrscheinlich.
Dann schreiben Sie es mir oder telefonieren eh nochmal, dann bauen wir das mit ein. Okay.
Oder Ihre E-Mail-Adresse.
Die gebe ich Ihnen noch.
Ja,
genau. Machen wir so. Okay, sonst irgendwas, was Sie den Zuhörern mit auf den Weg geben wollen? Oder sollen wir einfach schön sagen?
Einfach die Welt, so schön wie sie ist, erstmal positiv sehen. Trotz aller Geschehnisse, die
Umstände
im Moment,
und was so,
Umstände, die in der Welt in die Natur gehen und diese wunderbare Welt
genießen.
Da
haben wir doch ein Zitat, einfach sehen
genießen.
Sie, von Ihnen selber.
Ja.
Also haben wir ein schönes Schlusswort, meine ich. Okay.
Haben Sie aus?
Nee, läuft noch. Sie können noch was sagen. Okay.
Ja, machen Sie lieber aus.
Okay. Okay, dann verabschieden wir uns.
Ja.
Ich denke, es wird noch ein paar Tage dauern, bis ich das hier dann hochlade. Dann wünschen wir unseren Zuhörerinnen und Zuhörern alles Gute und ich auch natürlich den Zuhörern meines Podcasts. Und ja, ich freue mich auf eure Rückmeldungen. Und wie gesagt, wenn ihr Fragen habt an den Herrn Schmitz, gerne schicken, dann werden die in absehbarer Zeit von Herrn Schmitz beantwortet. In diesem Sinne, habt eine gute Zeit und ja, bis demnächst. Ciao.